Ich grüße euch, liebe Gemeinde, am Sonntag Estu Mihi. Estu Mihi heißt so viel wie sei ein starker Fels. Und ich grüße euch mit dem Vers aus dem Psalm 31, Vers 3. Neige deine Ohren zu mir, eilend hilf mir, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Liebe Gemeinde, die Fastenzeit bricht bald an. Am 17. Februar ist es soweit und sie dauert 40 Tage. Eine Zeit, die zwar den Ursprung aus der kirchlichen Ecke hat, den aber viele Zeitschriften und Anbieter von Diätprogrammen gerne aufgreifen. Ja, wir Menschen brauchen manchmal solche äußeren Anstöße, um in bestimmten Zeiten etwas Besonderes zu tun. Etwas zu tun, was uns gut tut und was uns hilft. Im heutigen Anstoß zum Nachdenken soll daher das Thema Fasten sein. Wenn du jetzt den Stream abbrichst, weil du es eh nicht vorhattest, die Fastenzeit ernsthaft zu begehen, so bitte ich dich, nutze doch erst einmal die Möglichkeit, dich zu informieren. Na, vielleicht kannst du ja etwas daraus mitnehmen. Was bedeutet es überhaupt zu fasten? Und vielleicht eröffnen sich völlig neue Perspektiven, die du mit diesem Thema noch nicht in Verbindung gebracht hattest. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich in vielen Punkten wiedergefunden. Ich lade dich ein, lass dich auf die Gedanken ein und reflektiere. Nimm das an, was auf dich zutrifft. Ja, das Fasten war bereits schon im Alten Testament ein Thema. Gott selbst hat seine Sicht auf die Anstrengungen des Volkes Israels geäußert. Er hat es durch den Propheten Jesaja getan. Hören wir nun auf den Text aus Jesaja 58, die Verse 1 bis 9a. Rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige mein Volk sein Übertreten und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich zwar Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen als ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie verlangen von mir wohlverdiente Rechte, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir? Und du siehst es nicht. Warum demütigen wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag sucht ihr euer Vergnügen und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu hadern und Dreit zu schlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung findet. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefalle, da der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und sich in Sack und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn angenehmen Tag? Ist nicht das ein Fasten, welches ich liebe, dass sie ungerechte Fesseln öffnet, dass sie die Knoten des Joches löset, dass sie die Bedrängten freilasst und jegliches Joch wegreißt, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass wenn du einen Nackten siehst und ihn bekleidest und deines Fleisches dich nicht entziehst? Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und die Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Ja, Fasten kann etwas sehr Gutes sein. Es ist ganz ohne Frage, das Heilfasten und das Entschlacken, das bewusste Verzichten auf Dinge, die uns krank machen. Das hilft uns. Es kann auch falsch gefastet werden. Dann macht das Fasten uns eher krank. Dann bringt uns das Fasten weiter weg von unserem Gott als ihm näher. Dann kommt Zweifel und Unzufriedenheit in uns hoch und denken wir an den Text, so erfahren wir, dass sich unser Gott über die, die dort fasten und ihm gefallen wollen, ärgert. Ja, Gott ärgert sich über die, die fasten. Also stellen wir uns nun die Frage, wie können wir Christen richtig fasten? So wie Israel gefastet hat, das gefiel Gott nicht. Warum hat Gott etwas dagegen? Das Volk macht sich etwas für Gott, das Volk macht etwas für Gott, aber Gott sieht es nicht. Was ist das Problem? Warum äußert sich Gott so negativ bezüglich des Fastens des Volkes Israels? Das Volk klagt Gott an. Sie erwarten eine Gegenleistung. Wie auf dem Markt. Gott als Handelspartner des Menschen. Wer so mit Gott umgeht, stellt sich über Gott. Die Händler müssen ihre Ware anpreisen und hoffen, dass die Kunden etwas kaufen. Sind wir Gottes Kunden? Fragen wir Gott, was es uns bringt, wenn wir etwas für ihn tun? Gott sagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht so mit mir umgehen wie auf dem Markt. Gott sagt, ich habe nichts anzubieten, was ihr mit eurem Verhalten kaufen könntet. Ich bringe etwas vor, was ich Gott getan habe. Ich verzichte auf ein ausschweifendes Leben. Ich bringe mich in die Gemeinde ein. Ich trinke keinen Alkohol. Ich rauche nicht. Ich bin gut zu meinen Mitmenschen. Ich bin freundlich. Und nun, bitteschön, lieber Gott, was tust du nun? Was tust du für mich? Was ist deine Gegenleistung? Wenn wir so mit Gott umgehen, ist er nicht mehr Gott. Wir versuchen so Gott zu bevormunden, als sei er ein Automat. Wir würden ihn wie ein Automat behandeln, oben Geld rein und unten Getränkedosen raus, oben Fasten und Gebet rein und unten die Erfüllung unserer Wünsche und unseres Wunsches raus. So funktioniert das nicht. So stellen wir uns über ihn und bevormunden ihn. So geben wir Gott die Weisung, was er nun bitteschön als Gegenleistung zu bringen hat. Gott hat also nichts dagegen, dass die Israeliten etwas für ihn tun, sondern dass sie einen Anspruch damit verbinden. In unseren Ohren klingt das eigenartig nicht. Wenn es so zwischen uns Menschen zuginge, dann klingt es entweder nach Egoismus oder nach Machtgehabe. Ja, tu du mal was für mich, aber glaube nicht, dass ich ebenso mit dir umgehe. Gott geht es nicht um Macht. Es geht ihm vielmehr immer auch um uns. Wenn wir mit Gott einen Handel eingehen, schauen wir nicht auf Gott, sondern immer hauptsächlich auf uns. Gott wird handeln, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt sich nicht vorschreiben, wie er handeln soll, auch nicht durch seine Kinder. Wir dürfen uns in seine Hände geben, ganz ohne Gegenleistung, ganz ohne unsere eigenen Anstrengungen. Wir dürfen ihn machen lassen und dann wirkt er in uns und in unserem Leben. Es nutzt das ganze Fasten nichts, wenn nicht unser ganzes Leben auf Gott hin ausgerichtet ist. Wenn wir mit unserem Herzen dabei sind und alles auf Gott ausgerichtet ist. Gott will keine Scheinfrömmigkeit. Er sieht unser Herz. Es ist Heuchelei, wenn wir nach außen ein christliches Leben führen, aber unser Herz gar nicht dabei ist. Wie sieht also das Fasten aus, was Gott gefällt? Ob das Fasten Gott gefällt, hat nichts mit dem Fasten an sich zu tun. Es kommt auf das ganze Leben an, ob unser Leben mit Gott ganzheitlich ist, ob Gott unser Herr im ganzen Leben ist und ob wir uns durch ihn lenken lassen. Woran können wir die Ausrichtung in unserem Leben festmachen? Stellen wir uns zum Beispiel einmal die Frage, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Die Jahreslosung 2021 mahnt uns zur Barmherzigkeit. Wie barmherzig gehen wir eigentlich mit unseren Mitmenschen um? Mit Predigern in der Gemeinde, mit unseren Geschwistern im Glauben, die eine andere Meinung haben als wir, die sich anders verhalten, als wir es uns wünschen oder vorstellen, die eine Art haben, mit der wir nicht klarkommen und wir die daher oder sie daher meiden. Gott liebt das Fasten, wenn wir gleichzeitig die Fesseln der ungerecht Gebundenen lösen, so steht es im Text. Ganz sicher sind im Text primär physikalische Gefangene gemeint, aber fesseln wir nicht Menschen auch durch unsere Ansichten? Dadurch, dass wir Menschen mit unseren Maßstäben gefangen nehmen? Dass wir glauben, so wie wir denken, ist das einzig Richtige? So wie wir uns verhalten, ist das einzig Richtige? Das sind Fesseln, die wir unseren Mitmenschen anlegen. Solange wir die Ketten nicht sprengen, solange wir unseren Geschwistern in der Gemeinde und Freunden und unseren Mitmenschen diese Freiheit nicht lassen, sind alle Anstrengungen für unseren Herrn Quatsch und vergebliche Mühen. Es ist ein Opfer, welches Gott nicht gefällt. Sei für den anderen da. dass du den Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Nackten siehst und ihn bekleidest und deinem Fleische dich nicht entziehst, du kannst fasten und beten ohne Unterlass. Unserem Gott ist das völlig Schnuppe. Es dringt nicht einmal an sein Ohr. Es ist absoluter Unsinn, wenn du das einfache Gebot der Nächstenliebe nicht hältst. Und brechen ist echtes Teilen. Teilen heißt nicht beim Aufräumen des Kleiderschrankes die Klamotten in die Diakonie zu geben, die ich eh nicht mehr tragen will, weil sie aus der Mode gekommen sind oder weil sie durch, der vielen Fasterei einfach zu groß geworden sind. Teilen wäre eher, von den 25 Lieblingsoutfits etwas abzugeben, weil sich jemand, der keines hat, so richtig darüber freuen würde. Na, schon einmal darüber nachgedacht, warum Gott unser Gebet nicht erhört hat? Du hast auf manches verzichtet und innig gebetet, aber nichts? Na? Vielleicht müssen wir einfach einmal darüber nachdenken. Frage dich einmal, wie reich du beschenkt wurdest. Frage dich einmal, welches Privileg du hast. Ja, es gibt immer wohlhabendere Menschen als dich und mich. Und ja, sie können eindeutig mehr geben als du und ich. Aber ganz sicher fällt es einem Millionär ebenso schwer, 10% seines Einkommens abzugeben wie ein Sozialhilfeempfänger. Du fastest und glaubst Gott damit einen Gefallen zu tun, gibst aber nichts von deinem Besitz ab. Vielleicht glaubst du ja sogar, dass dir sogar etwas von dem Geld zusteht, was andere für die Gemeinde geben, weil du dich ja schließlich für die Gemeinde einsetzt. Hast du ein Anrecht darauf? Der Gedanke ist erlaubt, oder? Auch wenn dieser vielleicht provoziert, gefällt Gott dein Fasten? Wie dankbar bist du für dein Privileg? Ist das ein Ausdruck von Dankbarkeit auch abzugeben? Vielleicht kann ja die Fastenzeit eine Übung für den Verzicht sein, indem du etwas von deinem Besitz abgibst. Mache dir bewusst, was wir alles haben. Mache dir bewusst, in welchem tollen Staat wir leben. Ein Staat, in dem du deine Meinung äußern darfst, ohne ins Gefängnis gesteckt zu werden oder gar getötet zu werden. Wann hattest du das letzte Mal richtig Hunger und konntest das nicht binnen eines Tages stillen? Mehr als 2 Milliarden Menschen haben nicht einmal eine Toilette. Wir sollten Gott echt dankbar dafür sein, so privilegiert zu sein. Zeigt sich unser Dank durch Verzicht und Teilen? Kümmern wir uns in der Corona-Zeit wirklich um die Einsamen? Um die Menschen in der Gemeinde, die niemanden haben, mit denen sie reden können? Die vielleicht völlig allein in ihren Wohnungen sitzen? Und hier zitiere ich gerne noch einmal Dr. Martin Luther, so wie es ja Günther Schulz schon im letzten Jahr in unserer Gemeinde auch tat. Ich zitiere: Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihn durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Übrigens sehr spannend, welches medizinische Verständnis Martin Luther bereits damals schon im Mittelalter hatte. Aber nun weiter im Zitat, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und ihm helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Nachzulesen in Luthers Werke, Band 5, Seite 334 und folgende. Der Dank gilt hier übrigens ganz besonders den Pflegekräften und Helfern in den Pflegeheimen und Krankenhäusern, die privat Verzicht üben, um zu keiner Gefahr für ihre betreuten Menschen zu werden. Und nicht, dass jetzt Missverständnisse aufkommen, hier geht es nicht darum, mit Freunden am offenen Kamin ein Gläschen Rotwein oder Tee zu trinken, hier geht es darum, Bedürftige zu helfen. Aber bitte haltet euch an den Matthäus 4, Vers 7. Auf diesen Vers bezieht sich offensichtlich auch Martin Luther. Ja, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Jesus sagt aber auch, wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. mich meinen Mitmenschen gegenüber gleichgültig zu verhalten oder ihm gar zu gefährden. Aber dann auf Schokolade verzichten, um Gott zu gefallen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch einmal ein Aspekt, über das gottgefällige Fasten noch einmal nachzudenken. Im Vers 3 nennt Gott uns einen weiteren Grund zum Nachdenken. Ihr fastet und geht dennoch euer Vergnügen nach. Was können wir darunter verstehen? Hier sieht Gott wieder ins Herz. Wenn wir fasten, wenn wir eine Fastenzeit haben, dann sollen wir uns nicht davon ablenken lassen. Uns der Vergnügung hingeben, kann von Gott ablenken. Oh ja, und wenn man hungert und sich durch Arbeit oder Spaß ablenkt, dann fällt uns der Verzicht ja auch leichter. Aber es wäre ja nur der Verzicht auf Essen oder der Verzicht auf ein Add-on, also auf einen Luxus. Mit dem wirklichen Fasten, mit dem bewussten Verzichten, um Gottes Nähe zu fahren, hat das wenig zu tun. Was erwarten wir? Ich verzichte jetzt einmal 40 Tage auf Schokolade, die du mir, lieber Gott, immer so brav gibst, die ich in mich hineinschmeiße, mehr als du möchtest. Oder ich verzichte auf Genuss des Alkohols, den wir uns zu uns nehmen, teilweise um uns zu berauschen. Aber dafür kommst du uns dann nah und dann werden wir dann beten und du erhörst uns. Und alles andere machen wir einfach so weiter wie bisher. Das ist doch ein weiterer Aspekt zum Nachdenken. Ja, wenn alles passt, wenn die Ausrichtung deines Herzens im Fasten auf Gott hin ausgerichtet ist, dann ist das Fasten eine Hilfe zum Gebet. Wenn ich auf Äußeres verzichte, dann spüre ich erneut, worauf es ankommt. Ich habe einen freieren Blick auf Jesus. Ich sehe neu, was Jesus für mich getan hat. Jesus hat noch viel mehr für mich erduldet als ein wenig Verzicht auf Luxus. Jesus hat für mich richtig gelitten. Auch für das Gebet brauchen wir Zeit. Dann können wir nicht wie gewohnt unserem Geschäft nachgehen. Wie wäre es, wenn wir uns in der Fastenzeit eine besondere Gebetzeit freihalten? Ja, das Fasten und der Verzicht macht auch ganz direkt was mit uns. Der Verzicht auf Genussmittel und übermäßiges Essen ist gut für uns. Mehr Zeit für Gott und weniger Zeit für Arbeit, das ist gut für die Gesundheit. Nur sollte das nicht unser primäres Anliegen sein. Das primäre Anliegen ist, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, mehr Nähe zu Gott zu erfahren und ihn dadurch zu ehren. Der primäre Grund des Fastens soll es also nicht sein, für etwas Besonderes zu beten, für unser Wohlergehen zu beten oder für die Gesundheit. Ja, das dürfen wir ohne Zweifel tun. Wir dürfen uns vertrauensvoll in Gottes Hände legen, ihm unser Gebet vorbringen und unsere Hoffnung darauf ausrichten, dass er das Beste für uns tut. Lasst unsere Ausrichtung beim Fasten nicht uns im Fokus zu haben, sondern auf den anderen zu richten. So können wir etwas für Gott tun. Spannend ist, dass das Fasten sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vorkommt. Jedoch gibt es keine Pflicht zum Fasten. Es gibt also kein Gebot, welches das Fasten vorschreibt. Wer aber nicht fastet, dem entgeht etwas. Dem entgeht eine besondere Nähe zu Gott. Wir können im Fasten Gott spüren und erfahren, über das Wissen, dass Gott uns nahe ist, hinaus. Lasst uns also Mut machen, in der Fastenzeit das Fasten zu praktizieren. Einfach einmal auf etwas Liebgewonnenes zu verzichten. Vielleicht auch auf etwas zu verzichten, was uns eh nicht gut tut. Wie wäre es, wenn wir uns vornehmen, für einen bestimmten Menschen besonders da zu sein? Wie wäre es, auf einen Menschen, den wir in unser Korsett gefangen halten, die Freiheit zu geben und uns ihm zu nähern? Wie wäre es, mal 40 Tage lang über niemanden zu lästern? Wie wäre es, sich einmal ganz besonders in die Gemeinde einzubringen? Mit kreativen Ideen und der Umsetzung dieser. Vielleicht ist ja die Fastenzeit ein Anfang, das auch im Anschluss so fortzuführen. Und wenn du dich zu schwach dafür fühlst, kannst du Gott bitten, dass er dir die Kraft dafür gibt. Und dann spürst du, dass er dir die Kraft gibt. Das könnte zu einer ganz besonderen Erfahrung werden. Dadurch kannst du die besondere Nähe Gottes erfahren. Und bitte, bitte gib nicht auf, wenn es dir nicht auf Anhieb gelingt. Jesus will dir auch in diesen Zeiten helfen, in denen du versagst. Jesus sagt dir, hey, gib nicht auf, genau für dein Versagen bin ich gestorben. Ich habe alle deine Schuld, all dein Scheitern auf mich genommen, ich habe für dich gelitten. Du musst dir dann nicht selber noch Vorwürfe machen. Versuch es doch einmal, bleibe dran. Du darfst neu anfangen. Ich bin bei dir. Nach der Zeit wirst du um eine neue Erfahrung reicher sein. Du wirst feststellen, du hast auch ohne überlebt. Vielleicht hast du ein besseres Gewissen, weil die Lästerei dich nicht bedrückt. Vielleicht hast du eine neue Liebe zu deinen Geschwistern in der Gemeinde entwickelt und wurdest dafür bereichert. Vielleicht kannst du dich besser reflektieren und die Ermahnung deines Mitbruders oder deiner Mitschwester besser nachvollziehen und nutzt diese als Orientierung zur Kurskorrektur, statt dich darüber zu ärgern. Gott verspricht dir, dass ein Licht für dich aufgehen wird, wenn du aus der Dunkelheit des Winters in den hellen und warmen Frühling übergehst, dann weißt du, was der Vers 8 aussagen will. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das ist eine tolle Verheißung. Deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Und in Vers 9 steht dann, du wirst rufen und der Herr wird antworten. Du wirst das Licht des Lebens erfahren. Jesus ist das Licht der Welt, welches ganz persönlich Licht in die Finsternis deines Lebens bringt. Das Fasten kann eine Hilfe sein, dieses so zu erleben. Versuche es doch einmal. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gute neue Woche und persönliche Erfahrungen mit unserem Gott.